Auch vielen Dank an diese Stelle für das Vertrauen, für die Ehre und auch gleichzeitig Dankeschön für die Unterstützung für die Mission. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das weiß, aber die Gemeinde unterstützt uns auch immer wieder für die Missionsarbeit, die wir tun. Und das bedeutet uns sehr viel, weil ihr damit auch dazu beiträgt, dass das Reich Gottes nicht nur hier in Laupheim gebaut wird, sondern darüber hinaus. Tolle Sache. Ja, ich habe hier eine Präsentation dabei, du darfst sie einfach mal gerne anschmeißen. Genau, da habe ich wieder das Gleiche an, das ist aus Kamerun. Ganz kurz zu mir, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich habe die Bibelschule bei Erzhausen abgeschlossen im Jahr 2016, da wo auch der Martin sie abgeschlossen hat, und bin dann im Nachhinein direkt nach Kamerun gezogen. Da habe ich mit meinem ehemaligen Missionsleiter Peter Schneider gearbeitet, der für einige wahrscheinlich ein Begriff ist. Heute ist es Christian Schneider, unser aktueller Missionsleiter. Und kann es einfach mal gerne weitermachen. Ich führe einfach ganz kurz die Bereiche durch, in denen ich tätig war. Ein Bereich war Gemeindegründung. Und zwar haben wir Open-Air-Veranstaltungen gehalten und haben dann mit den Leuten, die Jesus kennengelernt haben, neue Kirchen gestartet. So, das war mein Herzschlag in Kamerun. Peter hatte schon in allen großen Städten Kirchen gebaut. Deswegen bin ich nur noch in die kleinen, entlegenen Dörfer reingegangen, was auch seinen Reiz hatte und auch auf jeden Fall eine sehr gute Schule für mich war. Und wir haben immer uns darum gekümmert, dass wir, bevor wir so eine Gemeindegründung starten, dass wir schon ein Grundstück erworben haben, irgendein Gebäude bzw. einen Gottesdienstraum, einen Leiter haben, der auch dann mit den Neubekehrten die Gemeinde dann auch weiterführen kann. Und wenn die Kriterien erfüllt waren, dann waren wir bereit, an einen Ort zu gehen und dann dort zu predigen, 3 Abende für die Kranken zu beten. Und dann haben wir gleich auch mit dem ersten Eröffnungsgottesdienst gestartet und sind einfach dankbar, dass in den Jahren zahlreiche neue Kirchen in den Dörfern rund um Kamerun entstanden sind. Genau, das einfach mal weitermachen. So sah zum Beispiel die allererste Kirche aus, die ich gegründet hatte, eine kleine Strohhütte. Ein Grundstück, 1100 Quadratmeter und 300 Euro, also alle sehr überschaubar, also ein sehr kleines Dorf. Das war auch die allererste Kirche in dem Dorf, ansonsten gab es da nur eine Moschee. Und dann hat Gott mir aufs Herz gelegt, eben auch nicht nur meine Strohhütte zu bleiben. Die Leute sind trotzdem gekommen, ne? Sondern da, wo wir auch die Finanzen hatten, haben wir auch dann auch Gebäude gebaut. Kannst einfach mal gerne weitermachen. Und so sahen die Gebäude aus, so nach dem gleichen Stil, wie Peter Schneider sie schon gebaut hat. Das Rote steht für das Blut Jesu und die weiße Farbe steht dann für das Reingewaschene durch das Blut Jesu. Genau. Und das, was ihr hier seht, so ein Gebäude, das war dort schon mit 25.000 Euro möglich. Also in Deutschland kriegt man da wahrscheinlich kaum eine Garage hin und in den Ländern kriegt man schon ordentliche Kirchengebäude hin. Und das ist eben auch in einem muslimischen Ort. Also die meisten Kirchen, die wir gebaut haben, sind wirklich in muslimischen Gebieten. Der Norden Kameruns, so der Süden, der ist schon sehr erreicht und schon sehr christlich, aber der Norden ist noch sehr muslimisch. Und deswegen habe ich auch im Norden gearbeitet, weil mir diese Gebiete dann doch mehr auf dem Herzen liegen. Genau. Und dann habe ich irgendwann am Ende meiner Dienstzeit in Kamerun auch zunehmend auf der Bibelschule unterrichtet. Die hat auch der Peter gebaut und die läuft auch einwandfrei. Und das hat mir nochmal die Gelegenheit gegeben, einfach in diesen Bereich hineinzuwachsen. Ja, und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Jetzt bin ich die meiste Zeit in Deutschland, unternehme immer wieder Trips nach Kamerun. Ich habe geheiratet im Jahr 2020, habe meine Frau erst im Jahr 2016 auch in Kamerun kennengelernt. Sie ist keine Kamerunerin, sondern sie ist auch Deutsch, habt ihr gesehen. Und ja, danach hatten wir erstmals eine sehr lange Fernbeziehung. Und nachdem wir geheiratet haben, waren wir erstmals in München. Dort waren wir erstmals gebunden, weil meine Frau ihre Ausbildung noch nicht fertig hatte. Und ich habe auch nochmal mit einem Studium angefangen. Bin noch gerade dabei, meinen Master abzuschließen im Bereich Missiologie, Intercultural Leadership. Ich muss noch meine letzten 10 Seiten schreiben von meiner Masterthesis. Ich habe da schon 200 Seiten geschrieben. Das ist so eine Mordsarbeit. Und dann sind wir auch bereit, dieses Jahr wieder ganz nach Afrika umzuziehen. Und darauf freuen wir uns schon enorm. Und zwar geht es jetzt nicht mehr nach Kamerun zurück. Kannst gerne mal weitermachen. Sondern es geht in das Nachbarland. Kamerun, da so in dieser Ecke da, liegt das Land und das Nachbarland Tschad, das steht hier auf Englisch, auf Deutsch mit TSCH, Tschad blau, lila sieht es hier aus. Ein sehr großes Land und ein Land, das auch sehr heiß ist. Ich kann es gerne mal weitermachen. Mit meiner Familie war ich zum allerersten Mal dort exakt vor einem Jahr, Und zwar im April letzten Jahres. Da war unsere Tochter gerade mal 5 Monate, also sie ist dort 5 geworden. Und als wir ankamen, kam uns eine Temperatur von 50 Grad entgegen. Unsere Tochter, die im Winter geboren ist, hat sich erstmals total seltsam benommen. Wir haben sie die erste ganze Woche nicht erkannt, weil sie nicht geheult, aber nur so gemacht hat. Und dann hatte sie das Privileg, dass wir sie die ganze Zeit ins kalte Wasser gesetzt haben, einfach in eine kleine Wanne. Also es war schon auf jeden Fall eine sehr taffe Zeit. Meine Mitarbeiter aus Kamerun, die mich auch dann begleitet haben im Chat, die haben mir einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Und zwar haben sie gesagt, dass sie mich verstehen, wie es mir geht, wenn ich von Deutschland nach Kamerun gehe. Die fühlen sich wahrscheinlich nämlich genauso, wenn sie von Kamerun in den Chad gehen. Also einfach von diesem Entwicklungsunterschied. Und der Chad gilt laut dem Human Development Index, also dem Index der menschlichen Entwicklung, auf dem zweitletzten Platz der ganzen Welt. Also könnt ihr gerne googeln. Auf Platz 190 von 191 aufgelisteten Ländern. Und da spielen eben alle Dinge mit wie Infrastruktur, Gesundheit, Bildung. Da steht der Chad wirklich ganz, ganz, ganz hinten. Und gerade auch die Gesundheitssituation, das ist für uns eine große Herausforderung, für meine Frau, die Krankenschwester ist, zu wissen, dass in dem Ort, in dem wir leben werden, die Versorgung wirklich sehr schlecht ist. Die Kindersterblichkeit liegt noch bei 11%. Bildungsbereich ist auch noch sehr mager, ungefähr nur 20% der Männer können lesen und schreiben, 4% der Frauen können lesen und schreiben, also sehr, sehr gering. Und auch das Evangelium ist dort noch nicht so stark verbreitet wie zum Beispiel in Kamerun. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Muslime. Und das Christentum kam erst exakt vor 101 Jahren mittlerweile in das Land. Die allererste Kirche, also wirklich die allererste Kirche im Land, kam im Jahr 1923 rein durch lutherische Missionare. Davor, durch die französische Kolonialmacht, wurden alle Missionare vehement abgewiesen. Deswegen hat es einfach in dem Land so lange gedauert im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Ländern. Selbst die Katholiken, die normalerweise schneller sind als die evangelischen Kirchen in den meisten Ländern, kamen erst später im Jahr 1929 und die ganzen Freikirchen kamen dann erst irgendwann 1950. Auch die erste Pfingstgemeinde im Land 1954, das ist auch eine Kirche, mit der wir zusammenarbeiten werden, die älteste Pfingstkirche des Landes. Wir arbeiten aber nicht nur mit einer Bewegung, sondern wir starten gleich mit zwei. Genauso ein ganz kleiner Einblick in das Land. Und da freuen wir uns drauf. Spannend, herausfordernd. Ich kann mich erinnern, als wir auf der Durchreise waren von der Hauptstadt in die Stadt, in der wir leben werden. Das sind 800 Kilometer mit dem Auto und eben den ganzen Tag Dauer. Und wir haben in einem Dorf übernachtet, zwischendrin. Und als wir dann in unsere Herberge hineinkamen und eben das Moskitonetz runtergemacht haben und dann fielen da die ganzen toten Insekten erstmals runter und die Bettwäsche sah halt nicht mehr weiß aus, wie sie aussehen hätte sollen, sondern sah wirklich gelblich-bräunlich aus. Und meine Frau, die kurz vor den Tränen stand, mit einem ganz kleinen Kind in so ein Bett hineinzugehen, also da musste ich echt sagen, das hat mir mein Herz schon sehr gebrochen und es war schon sehr herausfordernd. Ich bin einiges gewohnt in Kamerun. Ich weiß es, was es bedeutet, auf Stroh zu schlafen, irgendwo im Busch zu sein, ohne richtige Toilette oder sonst irgendwas. Das kenne ich alles. Aber wenn man dann mit der Familie unterwegs ist, davor war ich noch alleine. Es ist schon eine andere Liga. Und als wir dann da waren, haben wir gesagt, okay, die Bedingungen sind so schwierig, so herausfordernd, dass wir unbedingt ein eigenes Haus bauen wollen. Und jetzt sind wir gerade dabei, unser Haus bauen zu lassen. Da habe ich dann auch ein paar Bilder dabei. Das könnt ihr dann gerne anschauen. Mit Klimaanlage, das muss alles autark funktionieren, mit Wasserversorgung, weil das einfach von der Stadt nicht gegeben werden kann. Genau, einfach mal gerne weitermachen. Eines unserer Projekte, das hat Liebe in Aktion schon vor uns gestartet und gibt dieses Projekt auch immer mehr an uns weiter. Das ist das sogenannte Foyer mit Elpia. Vielleicht hat der eine oder andere schon davon gehört. Da hat Liebe in Aktion auch tatkräftig gesammelt und viele Ekklesiakirchen haben auch dafür gespendet. Und zwar haben wir über 120 Mädchen aufgenommen, die vor dem grausamen Ritual der weiblichen Genitalverstümmelung oder Frauenbeschneidung fliehen. Dieses Ritual ist leider tatsächlich immer noch aktuell und jedes vierte Mädchen stirbt an den kurz- oder langfristigen Folgen von diesem Ritual, von diesem Brauch. Deswegen, es gibt Menschen, die sagen, die Missionare, die machen die einheimische Kultur kaputt. Wie es dem auch sei, wir wollen die Kultur nicht verändern. Die Afrikaner sollen afrikanisch bleiben, aber es gibt in jeder Kultur, auch in unserer Kultur, einfach Dinge, die nicht gut sind. Und da wollen wir natürlich gerne dagegen ankämpfen. Genau, und da war ich jetzt auch im Januar mit einem Team aus Deutschland. Das waren alles Handwerker, also das sind nicht Leute, die einfach Freiwillige waren, sondern wirklich Leute vom Fach. Und da haben wir eben geholfen, dieses Foyer mit Elpier für die Mädchen auszubauen. Das Haus, das wir aktuell für die Mädchen hatten, war so klein, dass teilweise über 30 Mädchen in einem winzigen Zimmer übernachtet haben. Eine Matratze sowieso immer für zwei Mädchen mindestens. Und jedes Mädchen hat nur so eine kleine Tasche gehabt, wo all ihr Hab und Gut drin war. Und deswegen, dieses Gebäude soll dann dafür sorgen, dass die Mädchen unter besseren Umständen leben können. Wenn du nochmal zurückmachst, zweimal zurück, da seht ihr im Januar, als wir ankamen, da war das Fundament noch nicht gelegt. Also das Fundament war gelegt, ein Streifenfundament. Und zwei Wochen war das Team da. Und am Ende unserer Zeit waren die Mauern dann schon fast hochgezogen. Kannst wieder weitermachen. Genau, einfach, wenn man den Kontrast sieht. Und jetzt habe ich ganz frisch die Bilder bekommen, dass das Dach jetzt fertiggestellt wurde. Genau. Das ist so der aktuelle Stand und bald haben die Mädchen eine bessere Bleibe. Ein Mädchen hat mir davon berichtet, dass sie 800 Kilometer auch von der Hauptstadt geflohen ist, bis dahin, weil sie eben wusste, am nächsten Tag findet die Beschneidung statt. Und sie hat sich dann im Getreidefeld versteckt und die Familie kam, die Verwandten kamen und haben sie gesucht. Und sie hat berichtet von diesem Wunder, dass die Leute, die sie gesucht haben, wirklich an ihr dran vorbeigegangen sind und sie dann dennoch nicht gefunden wurde und hat dann dort auf dem Getreidefeld noch übernachtet und am nächsten Tag hat sie sich auf den Weg begeben und über viele Umwege und dann Verlängerungen, Abkürzungen ist sie dann bei uns angekommen. Das Ganze läuft dann natürlich über Mundpropaganda. Die Leute kriegen das dann mit, dass wir so ein Gebäude haben und finden dann Zuflucht. Und dort werden sie versorgt, sie gehen in die Schule und wir sind dabei, daran zu arbeiten, zu schauen, wie die Mädchen auch eine gute Ausbildung bekommen können, als Näherinnen oder Büroangestellte, was auch immer. Genau. Gerne weitermachen. Das ist jetzt unser Missionshaus. Das wurde jetzt im Februar gestartet. Das war für uns jetzt eine große Herausforderung, da auch einfach die Spenden zu sammeln. Das ist nämlich unser allergrößtes Projekt. Der Tschad ist doppelt so teuer wie Kamerun, obwohl es so viel günstiger ist, einfach weil es ein Binnenstaat ist. Sprich, die haben keinen Hafenanschluss. Alle Sachen werden doppelt verzollt und die Korruption in dem Land ist nochmals viel höher. Ein Sack Zement kostet da zum Beispiel doppelt so teuer wie in Kamerun. In Kamerun kostet es 5.500 Francs, sprich, da sind knapp 10 Euro und da sind es eben 11.000 Francs, knapp 20 Euro. Also wirklich das Doppelte. Und genau 100.000 Euro brauchen wir für das Haus schon. Allein für die Solaranlage sind es 20.000 Euro. Und da haben wir innerhalb von 4-5 Monaten so viel Wunder gesehen von Gott und wie er uns versorgt hat. Wir haben jetzt in dieser Zeit schon 70.000 Euro zusammenbekommen. Wir sind wirklich baff. Hätten nicht gedacht, dass sowas so schnell zusammenkommen kann. Aber wenn es Gottes Wege sind, dann macht das möglich. Gerne einfach mal weitermachen. Da seht ihr was in den letzten Wochen. Also das sind alles Bilder, die seit Februar aufgenommen wurden. Genau, das ist einfach der Stand, gerne weitermachen. Und das ist so der aktuelle Stand da, wo unsere Missionsstation sich gerade befindet. Und das Gebäude ist eben so ausgelegt, dass es auch nach unserem Abgang irgendwann als ein Konferenzraum dienen kann für die Kirche, mit der wir arbeiten. Dass gewisse innere Wände herausgerissen werden können als Konferenzraum und die anderen Räume als Büros genutzt werden können. Das war unserer Missionsgesellschaft sehr, sehr wichtig, liebe Aktion. Also wenn ihr denkt, das Gebäude ist riesig, ja, es ist schon sehr groß. Wir wollten ein kleineres Haus, aber Liebe Aktion hat gesagt, wir brauchen einen langfristigen Nutzen für das Gebäude, auch wenn die Missionare irgendwann nicht da sind. Genau. Ja, warum machen wir das Ganze? Wir machen das, wie gesagt, für die Arbeit mit den Mädchen. Auf der nächsten Folie seht ihr die Bibelschulstudenten. Das ist von der ältesten Pfingstbewegung des Landes, mit der wir arbeiten. Die Bibelschule gibt es dort schon seit den 80er Jahren. Und bis heute haben sie nur einen einzigen Klassenraum, den sie für den Unterricht nutzen. Und sie haben drei Jahrgangsstufen, die jeweils, nicht jeweils, sondern gemeinsam eine Unterrichtseinheit teilen. Also sprich, es gibt keine fortgeschrittenen Kurse, keine Anfängerkurse, sondern wirklich alle nehmen am gleichen Unterricht teil, ob du im ersten Jahr bist oder im dritten Jahr. Und der größte Wunsch von der lokalen Kirche war es nicht, dass wir die mit Geld vollpumpen, so wie viele andere das immer gerne möchten aus Afrika, sondern ihr größter Wunsch war es, denen zu helfen, Pastoren auszubilden, die wirklich eine solide Grundlage haben. Und da habe ich eben im Tschad festgestellt, anders als bei uns in Deutschland, dass die Menschen nicht dieses christliche Erbe schon in die Wiege gelegt bekommen haben. Wir sind in einem Land aufgewachsen, ob Christ oder nicht, wir haben gewisse christliche Werte, die sind einfach fest etabliert. Das ist in dem Land nicht gegeben. Und als ich dort auch auf einer Konferenz eingeladen wurde, schon ein paar Jahre her, bevor ich wusste, dass ich in das Land ziehe, war ich wirklich bewegt zu sehen, dass so viele Prediger Jesus lieben, aber die Lehren waren doch sehr dürftig. Und das ist alles wirklich sehr lieb gemeint, aber die stehen noch nicht auf diesem festen Fundament. Sie haben noch viele traditionelle Überlieferungen, die einfach auch ungesund sind. Und sie wünschen sich so sehr, dass wir denen helfen, eine biblische Grundlage zu legen, die wirklich gesund ist. Und deswegen, nicht wie in Kamerun, werde ich jetzt hauptsächlich im Gemeindegründungsbereich arbeiten, sondern primär in der Bibelschule, weil wir glauben, wenn wir Menschen ausbilden, die eine gesunde Lehre haben, dass sie auch wiederum gesunde Kirchen gründen werden. Also am Ende werden wir letztendlich trotzdem Kirchen gründen, mit dem Hauptfokus auf der Bibelschule. Das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre meine Hauptaufgabe sein in dem Land. Genau. Dann arbeiten wir mit einer anderen Bewegung zusammen. Das sind auch frische Bilder. Und das ist die gleiche Bewegung, mit der wir auch in Kamerun arbeiten. Full Gospel Mission heißt, in Kamerun ist es die größte Pfingstkirche mit über 1500 Kirchen im Land. Also schon groß. Und im Tschad sind die eben noch sehr klein. Und das, was ihr im Hintergrund seht, das ist zum Beispiel eines ihrer Kirchengebäude. Also auch sehr spärlich und sehr einfach. Und ihr Präses, also ihr Hauptleiter, das ist der ganz rechts auf dem Bild, der hatte noch nicht mal ein Fortbewegungsmittel. Also er ist in der Hauptstadt immer zu Fuß gelaufen, viele, viele Kilometer, um die Gemeinde zu besuchen. Und wir haben es geschafft, ihm letztes Jahr ein gebrauchtes Motorrad zu kaufen. Dieses Jahr haben wir es geschafft, ihm einen Laptop zu besorgen, einfach damit sie ein Büro etablieren können, einfach weil sie so arm sind. Die sind wirklich so bitterarm. Und die kommen nicht mit der Bitte, schenkt uns Motorräder, Auto, sondern sie kommen mit der Bitte, könnt ihr unseren Pastoren, die vielleicht 3, 4 Gemeinden betreuen, ein Fahrrad kaufen? Und ein Fahrrad kostet dann dort keine 100 Euro und da kann man dann echt einfach viel bewegen mit dem bisschen, was wir haben. Also einfach dieses Verhältnis ein bisschen aufzeigen. Genau, so viel zu unserer Arbeit, die jetzt bevorsteht. Wir werden im Herbst komplett umziehen und freuen uns auf diesen Schritt. Das Haus muss in 2 Monaten fertig werden. Mit meiner Familie fliege ich jetzt im nächsten Monat nochmal hin, Mai. Da werden wir nochmal die Innenausrichtung gemeinsam für unser Haus planen. Ja, und da sind wir gespannt und vertrauen Gott, dass er das am besten machen wird. So, ich hoffe, das war ein bisschen spannend, ein bisschen interessant, mal was anderes. Jetzt möchte ich mit euch gemeinsam noch in ein Thema reinschauen. Und zwar möchte ich heute die Person Jesus anschauen. Die Person Jesus aus der Perspektive Mensch plus Gott. Ich möchte vorlesen, kannst gerne weitermachen, aus Johannes 1, Verse 1 und 14. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Dann in Vers 14 erfahren wir, was dieses Wort eigentlich ist. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Also dieses Wort ist Jesus. Jesus wurde Mensch. Und das ist schon sehr krass, ne? So, Gott, ich meine, diejenigen, die regelmäßig in der Kirche sind, die hören das so ganz normal, ja, das gehört irgendwie dazu, aber es ist wirklich krass, Gott wurde Mensch. Erstmals diese Tatsache, dass er Mensch wurde und er lebte unter uns. Wir selbst, also seine Jünger, seine Nachfolger, haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, hier auf Erden. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Glaube für viele Leute heutzutage viel zu einfach ist oder viel zu unrealistisch. In unserer aufgeklärten Gesellschaft glauben viele Menschen, dass Jesus existierte, oder nicht? Doch, Jesus existierte, aber er war nur eine herausragende Persönlichkeit wie Mutter Teresa, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, wie auch immer. Er existierte, aber er war einfach nur ein Mensch. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Positionen, die sagen, okay, Gott gibt es, aber Gott kann niemals Mensch werden. Gerade in vielen anderen Religionen wie dem Islam. Gott kann sich doch nicht auf die Stufe eines Menschen herabsetzen. Er ist so souverän, so majestätisch, das kann nicht Gott sein. Also wir sehen, beide Extremen existieren. Jesus war nur ein Mensch oder Gott kann kein Mensch werden. Aber für jeden, der über unsere Ratio hinausgeht, über unsere Argumente, historische und theologische Argumente, und der eine persönliche Erfahrung mit Jesus gemacht hat, der wird bekennen, Jesus ist real als Gott und Mensch. Amen. Amen. Und so glauben wir, dass Jesus als Gott und Mensch tatsächlich Mensch wurde, als Jungfrau oder eine Jungfrauengeburt hatte, als Baby auf die Welt kam, diese Hilflosigkeit auf sich nahm. Wir glauben, dass er tatsächlich gestorben ist und dass er auch verstanden ist. Aber die Frage ist, wie verhält sich das jetzt, Gott und Mensch? Wie passt das zusammen? Ich weiß nicht, wie du dir Gottes Menschheit und Göttlichkeit vorstellst. Wenn du denkst, dass Gott Mensch und Gott ist, was für ein Bild oder welche Zusammenstellung hast du in deinem Verständnis? So, und im Laufe der Kirchengeschichte gab es sehr viele verschiedene Meinungen, wie Gott und Mensch überhaupt zusammenpassen kann. Da gibt es verschiedene Fachbegriffe, die wir hier nicht alle erwähnen müssen. Da gibt es zum Beispiel die eine Lehre, die gesagt hat, ja, Jesus war Mensch und Gott, aber nur seine Substanz hatte die menschliche Natur und sein Innere, sein Geist und seine Seele sind göttlich gewesen. Wir aber glauben, dass Jesus vollkommen seine Substanz, sein Fleisch und sein Inneres Mensch und Gott zugleich waren. Dann gibt es eben auch diese Lehre, die sagt, ja, Jesus war Mensch und Gott, aber dieses Verhältnis, das war vielleicht 50-50%. Die zwei Naturen haben sich vermischt und daraus ist eine dritte weitere Natur entstanden. Auch diese Lehre widersprechen wir. Wir glauben, dass er zu 100% Gott und zu 100% Mensch ist. Und dass da sich keine Substanzen vermischt haben, 50-50, 30-70, wie auch immer. Dann gibt es noch den sogenannten Doketismus, dass Jesus nur einen Scheinkörper hatte. Er hatte gar keinen echten Körper, er war eigentlich nur ein Geist und er sah nur wie ein Mensch aus. Auf jeden Fall entstanden so viele ungesunde Lehren, dass sich die Kirchenväter des damaligen Römischen Reiches zusammensetzten. In Istanbul war das im Jahr 451 und 3 Wochen lang haben sich die Köpfe eingeschlagen und haben biblisch sorgfältig überprüft und Statements gesetzt, um gegen diese Irrlehren anzukämpfen. Also wenn man diese Lehren weiterdenkt, entstehen ganz ungesunde Dinge. Deswegen, also ich kann jetzt gar nicht ins Detail reingehen, aber das ist extrem wichtig, wie das Gottesbild zusammengestellt ist, weil wenn man da diese Grundlage im Kopf verankert hat, entstehen, wie ich das schon kenne, auch aus Afrika, wenn da gewisse Dinge einfach verprägt sind, entwickelt sich das alles ungesund weiter. Und deswegen haben sie da klare Statements gesagt und klar dann beschrieben, Gott ist zu 100% Mensch oder Jesus ist zu 100% Mensch und Gott. Aber jetzt mal ganz praktisch. Warum ist es wichtig, dass er vollkommen Mensch und vollkommen Gott war? Warum ist es wichtig? Einmal, wenn er nicht als vollkommener Gott und Mensch auf die Erde kommen würde, dann hätte er nicht für uns stellvertretend sterben können. Nur weil er Mensch war, konnte unser Stellvertreter sein. Und nur weil er Gott war, konnte er tatsächlich die Sünde überwinden. Er musste vollkommen Gott und Mensch sein. Er musste vollkommen Gott und Mensch sein, weil er nur so ein Vermittler zwischen uns und seinem Vater sein konnte. Er versteht uns, er kennt uns. Wenn er nur Gott wäre, wie hätte er uns verstehen können? Wie hätte er uns vermitteln können? Er musste vollkommen 100% Mensch und Gott sein, weil er nur so zeigen konnte, wie göttliches Leben hier auf der Erde funktioniert. Deswegen ist es sowas von elementar. Jetzt wollen wir gemeinsam reinschauen in Hebräer. Wir haben da zwei Passagen, die wir lesen möchten. Hebräer 2, 14, 17 bis 18. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir. Noch einmal krasses Statement. Ein Mensch geworden wie du und ich. Um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Deshalb musste er uns, dir und mir, seinen Brüdern und Schwestern auch in allem gleich werden. Er musste uns in allem gleich werden. In allem. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester werden. Weil Jesus uns in allem gleich geworden ist, versteht er uns vollkommen. Er versteht Siege, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und nur deswegen kann er ein Stellvertreter sein, der barmherzig ist, weil er dich versteht, weil er mich versteht. Deswegen ist er auch zuverlässig, weil er siegreich war und gleichzeitig deine Position kennt. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Hey, good news. Hey, das sind richtig gute Nachrichten. Darf ich mal hier in den Raum fragen, wer von euch hier hatte schon mal ein Leiden oder einen schwierigen Moment im Leben? Das einfach kurz an der Hand heben. Ich glaube, ich sehe alle Hände. Good News, Jesus hat auch gelitten. Und weil er gelitten hat, versteht er auch dein Leiden. Noch eine Frage. Wer hier im Raum hatte schon mal irgendeine Versuchung, das zu tun, was du nicht tun wolltest? Good News, Jesus war auch allerlei Versuchungen ausgesetzt. Und weil auch er Versuchungen ausgesetzt war, versteht er dich. Er versteht dich in deinem Leiden, er versteht dich in deinen Versuchungen. Und er ist barmherzig. Wir gehen direkt weiter zu Hebräer 4, 15 und 16. Und einiges wiederholt sich hier, das bestärkt einfach noch einmal diese Aussagen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche, deine und meine Schwäche, nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Und hier ist der einzige Unterschied in der menschlichen Natur Jesu zu unserer menschlichen Natur. Im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten kennt er das menschliche Leben durch und durch. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Wie oft kommt der Teufel, wie oft kommen diese Stimmen in unseren Gedanken, du darfst nicht vor Gott kommen, schau dir dein Leben an, du hast es verbockt. Und hier heißt es, wir dürfen voller Zuversicht vor seinen Thron kommen, weil er unsere Schwachheit kennt, weil er unsere Niederlagen kennt. Er versteht dich. Wir dürfen voller Zuversicht zu ihm kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade nicht geben. Nee, hier heißt es, er wird sie uns zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wisst ihr, seit ich 18 bin oder seit meinem 18. Lebensjahr hatte ich extreme Rückenprobleme. Also wirklich extrem. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mir geht es schlechter als einem 80- oder 90-Jährigen mit der Gesundheit. Und diese Rückenschmerzen waren chronisch, haben angehalten über mehrere Jahre. Und teilweise habe ich heute immer wieder kleine Erscheinungen, die da immer wieder kommen. Ich war bei so vielen Ärzten. Kein Arzt konnte mich wirklich verstehen. Kein Arzt hat es geschafft, wirklich mein Problem zu erkennen und mir eine Diagnose zu geben und eine Behandlung, die mir helfen würde. Bis Dave kam. Dave, einer meiner Freunde, hatte exakt das gleiche Problem, nur noch ein bisschen schlimmer. Bei dem war es sogar schon so schlimm, dass er operiert werden musste. Selbst beim Autofahren hat er einfach unten wie so eine Lähmung gespürt, musste einfach aufhören zu fahren und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Und er hat die gleichen Symptome, Beschreibungen gehabt, die auch auf mich zutreffen. Und dann hat er sich mit mir identifiziert. Er hat sich Zeit genommen, hat Videos aufgenommen, Übungen, hat sie mir zugeschickt. Und seitdem ich angefangen habe, diese Übungen zu machen, hat es mir voll geholfen. Und heute geht es meinem Rücken deutlich, deutlich besser. Aber er hat sich mit mir identifiziert. Ich möchte sagen, Jesus kann sich mit uns, mit dir und mir identifizieren. Er versteht dich. Er identifiziert sich tatsächlich mit dir. Und er weiß, was du brauchst, weil er eben Mensch wurde. Er kann sich mit dir identifizieren. Ich hatte auch alles in diesem gleichen Alter, 17, 18, extreme Zwangsstörungen. Ich würde mal sogar sagen, ich war psychiatriereif. Also wirklich psychiatriereif. Ich hatte auch Probleme mit meiner Heilsgewissheit und ich musste jeden Tag bei Gott 1000 Mal um Vergebung bitten für jeden Pups, wenn ich eine Geschichte weitererzählt habe und habe den anderen Leuten berichtet, ja, da war eine Party, das waren 50 Leute, die anwesend waren, dann kam eine Stimme, die mir gesagt hat, ja, vielleicht waren es doch nur 49 oder 51 Leute und schon habe ich mich verdammt gefühlt vor Gott, also so extreme Zwangsstörungen und so, wirklich jede Kleinigkeit und da hat mich Gott wirklich über einen längeren Prozess rausbegleitet. Und ich habe dann darüber auch in Kamerun auf der Bibelschule berichtet. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber dann kam es dazu. Und dann kam eine Person auf mich zu, die hat gesagt, hey, das ist voll mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben geht es mir schon so. Und er konnte sich auf einmal damit identifizieren. Schon so viele Predigten, schon so viel über Jesus gehört, aber keiner konnte tatsächlich in seiner Situation helfen. Jesus kann sich mit deinem Problem, auch wenn du einen Knacks hast, so wie ich meinen Knacks da hatte. Er versteht dich, weil er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester ist. Amen. Ich möchte noch mit euch drei Bereiche gemeinsam anschauen, in denen er sich mit dir, mit mir identifizieren kann. Und zwar ganz normal menschliche Bereiche. Das gerne mal weitermachen. Die Ausgangsbibelstelle für diese drei Punkte, das ist Markus Kapitel 6, Vers 3. Markus Kapitel 6, Vers 3. Und hier heißt es, er bzw. Jesus ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon und auch seine Schwester leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Also kurz gesagt haben sie in Jesus nur einen Mensch gesehen und keinen Gott. Und weil sie in ihm nur einen Mensch gesehen haben und keinen Gott, lehnten sie ihn ab. Der erste Punkt, in dem sich Jesus mit uns identifizieren kann, ist, dass er zwischenmenschliche Beziehungen versteht. Jesus hatte 4 Brüder und er hatte mindestens 2 Schwestern, weil das heißt, er hatte Schwestern. Also hatte er mindestens 6 Geschwister. Ich bin auch in einer Großfamilie aufgewachsen, ich habe 7 Geschwister und es läuft ja immer alles super zu, ne, zu Hause. Keiner prügelt sich. Die Wände sind nie vollgekritzelt, es wird auch keine Unordnung gemacht. Und auch weil Jesus da war, waren natürlich alle Kinder brav. Also es gab keinen Streit oder sonst irgendetwas. Also Jesus kann sich zu 100% identifizieren, weil er das alles durchgemacht hat. Er hatte Geschwister gehabt. Er weiß, was es bedeutet, mit anderen Geschwistern aufzuwachsen, sich mal zu zanken. Jesus versteht dich. Ja, aber das ist noch nicht alles. Wenn du heute noch Single bist und du wünschst dir so sehr gerne einen Partner, Jesus versteht dich. Jesus war auch Single. Und zwar sein ganzes Leben lang. Er kann sich mit dir identifizieren. Er weiß es, was es bedeutet, zu verzichten. Aber jetzt kannst du einwerfen, ja, aber Jesus war doch nicht verheiratet, ne? Wenn man verheiratet ist, dann geht es erst so richtig los mit dem Leben, oder? Ich möchte ja sagen, Jesus war auch verheiratet. Es heißt in Offenbarung 21, Vers 9, und da sagt ein Engel zu Johannes, komm her, ich will dir die Braut, also die Kirche, die Frau des Lammes zeigen. Jesus weiß ganz genau, was das verheiratet ist mit der Kirche. Und die ist auch nicht perfekt. Er versteht dich ganz genau, auch wenn du verheiratet bist. Jetzt kannst du aber sagen, ja gut, wenn er verheiratet war, er hat doch keine Kinder. So ist die nächste Stufe, next level. Ich will dir sagen, er hat ganz viele Kinder und zwar auch ganz viele ungehorsame Kinder. Er versteht uns ganz gut. Jesus versteht zwischenmenschliche Beziehungen als Mensch. Und er kann sich mit deiner Situation identifizieren. Und er weiß, dass es nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Er weiß, dass es ab und zu Up and Downs gibt, dass es Spannungen gibt und dass es teilweise auch ohne Spannungen gar nicht geht. Und dass man lernen soll, mit den Spannungen der zwischenmenschlichen Beziehungen einfach umzugehen. Wir sehen verschiedene Geschichten in der Bibel, in der die Spannungen der Familie so extrem waren, dass man da fast seine Göttlichkeit absprechen hätte können, ne? Menschlich gesehen. Als Jesus lehrte und seine Familie klar gesagt hat, er hat den Verstand verloren, haben sie versucht, ihn aufzufinden. Aber die Menge war so groß, dass sie nicht an Jesus herankommen konnte. Und Jesus wendet sich auf einmal an sein Publikum und sagt, du bist meine Mutter, du bist mein Bruder und du bist meine Schwester. Hey, was geht da ab? Stell dir vor, meine Mutter will hier reinkommen und ich sage ganz schnell, nee, du bist meine Mutter und ihr seid meine Geschwister. Also man sieht, da waren Spannungen. Es war nicht immer leicht. Was die Familie da an Jesus auszusetzen hatte, ist nicht klar, aber eines ist deutlich, das heißt, er hat seinen Verstand verloren. Auf einmal spricht er von Dämonen, auf einmal behauptet er, der Messias zu sein. Ja, wenn man da genau reinschaut, hat alle seine Richtigkeit auch. Ja? Aber wir sehen, Jesus versteht, was es bedeutet, zwischenmenschliche Beziehungen zu haben. Jesus hat auch nicht nur familiäre Herausforderungen, Spannungen gehabt, sondern auch freundschaftliche. Jesus hatte sehr gute Freunde, unter anderem Maria, Martha, Lazarus. Und als Lazarus tot war, wurde Jesus gebeten, so schnell, oder als er krank wurde, wurde er gebeten, so schnell wie möglich zu kommen. Jesus hat sich Zeit gelassen. Und dann, ich glaube, das war die Martha, ne? Die Martha, die war dann richtig sauer auf ihn. Und sie hat dann, als Jesus kam, gesagt, und da war ihr Bruder schon tot, Lazarus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er bestimmt noch am Leben. Hey, wir wissen nicht, in welchem Ton sie das gesagt hat. Die Bibel sagt das nicht. Vielleicht hat sie auch gebrüllt. Wenn du da gewesen wärst, dann wäre Lazarus noch am Leben. Wir wissen es nicht, aber wir sehen, da war Enttäuschung. Jesus wusste ganz genau, was es bedeutet, Menschen, die auf ihn gerechnet haben, im Stich gelassen zu haben. Ich glaube, jeder kennt das irgendwo im Leben. Dass wir Menschen enttäuscht haben, die uns vielleicht gerade am meisten gebraucht haben. Aber auf der anderen Seite kennt es Jesus auch, enttäuscht zu werden, verraten zu werden von Menschen, die ihm die Treue versprochen hatten. Jesus versteht zwischenmenschliche Beziehungen. Er versteht dich und mich. Und gerade die familiären Spannungen sind oft die allerherausforderndsten. Ganz einfach darum, weil das die Menschen sind, die am nächsten zu uns stehen. Und da spüren wir die Spannungen einfach am extremsten. Und da bricht unser Herz oft am schnellsten aus und der Schmerz entsteht dann auch sehr schnell. Nochmal zu Markus 6,3. Der nächste Punkt. Er ist doch der Zimmermann. Jesus versteht nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen, sondern er kann sich auch mit unserer Arbeitswelt identifizieren. Jesus kennen wir meistens, wenn wir die Filme sehen von Jesus oder auch einfach so die Bibel lesen, als einen Mann mit wahrscheinlich langen Haaren, mit einem sauberen weißen Gewand. Aber keiner stellt sich Jesus vor mit einem Werkzeuggürtel, mit einem Hammer in der Hand, mit einer Säge und da heftig arbeitet. Jesus hatte garantiert fette Bizeps. Hey, damals gab es noch keine Nagelpistole oder Motorsäge, sondern es war richtige, ja, handwerkliche Arbeit. Ein Schreinerjob, Zimmerjob war richtig hart. Hey, er hatte garantiert hier Bläschen in den Händen. Das sollte unser Jesusbild da ein bisschen auch verändern. Jesus versteht Arbeit. Er weiß, was es bedeutet, zu arbeiten. Meine Eltern haben im Laufe ihres Lebens ein paar Häuser gebaut und als Jugendlicher fand ich das natürlich nicht cool, weil ich immer auf die Baustelle gehen musste. Wisst ihr, in der damaligen Kultur mussten die Kinder schon oft mit 12 Jahren anfangen, den Eltern zu helfen, um in das Handwerk richtig reinzukommen und auch einfach das Geld zu verdienen. Das hat sich einfach so gehört. Und ich fand es als Kind wirklich träge, direkt nach der Schule weiter auf der Baustelle zu arbeiten. Und wenn meine Eltern schon ein Haus gebaut haben, dann wollten sie wieder schon das nächste Haus bauen. Und so war meine Jugend. Ich fand es richtig ätzend, wirklich richtig ätzend. Arbeit ist halt keine Freizeit. Arbeit ist halt Arbeit, oder? Deswegen heißt Arbeit auch Arbeit, weil es Arbeit ist und nicht immer alles einfach ist. Jesus versteht dich. Jesus versteht dich. Er weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Die meiste Zeit seines Lebens hat er nicht im Dienst verbracht, sondern die meiste Zeit seines Lebens hat er mit Arbeiten verbracht. Erst mit 30 Jahren hat er mit seinem Dienst gestartet. Und ich bin mir sicher, Jesus hatte nicht nur die fromme Bubble um sich herum, die bei ihm irgendwas wie Möbel bestellt haben, sondern da waren auch Kunden, die bestimmt ein bisschen schwierig waren. Weiß nicht, ob du auch mal wieder mal ein paar schwierige Leute auf der Arbeit hast, ein paar Leute, die dich abziehen möchten. Jesus versteht dich. Da waren sicher auch ein paar Leute da, die haben was bestellt und konnten am Ende doch nicht zahlen. Und Jesus versteht Business. Er versteht nicht nur Arbeit, sondern er versteht tatsächlich Business. Sie waren selbstständig. Ich weiß nicht, wie die hießen, Jesus und Josef GmbH oder Vater und Sohn GmbH, ich weiß es nicht, wie es eben auch sei. Aber er versteht auch Business. Bei ihm war sogar nach der Arbeit immer noch Arbeit und vor der Arbeit auch Arbeit. Er musste dann immer noch weiterdenken, weil sie ein Business hatten. Er versteht dich, wenn du auch ein Business hast. Er versteht dich. Und wisst ihr was? Jesus musste Steuern zahlen. Oh ja. In Deutschland haben wir sehr hohe Steuern, ja, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber die Steuern bei den Römern waren auch sehr hoch. Und er hat sie gezahlt, ohne groß zu meckern. Jesus versteht dich. Jesus versteht dich. Der letzte Punkt, den ich mit euch gemeinsam anschauen möchte, ist, dass Jesus Schmerzen versteht. Er ist doch der Zimmermann, Maria Sohn. Also ganz wichtig, merkt euch das mit Maria Sohn. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Ja? Warum heißt es da Maria Sohn und nicht Josef Sohn? Wir kennen seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Weil sie nur seine menschliche Seite gesehen haben, haben sie ihn abgelehnt. Jesus versteht den Schmerz der Ablehnung. Seid ihr müde? Ja, keine Reaktion? Wenige Reaktionen? Kannst gerne nochmal weitermachen. Jesaja 53. Und da heißt es, Vers 3, er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Ich kenne Verachtung in meinem Leben und diejenigen, die Verachtung auch im Leben kennen, die wissen, wie schmerzhaft das sein kann, auch emotional. Bei einigen Menschen bis leider zu Suizid. Und Jesus ist mit Verachtung aufgewachsen. Schon als Kind mussten seine Eltern nach Ägypten fliehen, weil das Baby verachtet wurde. Als er mit seinem Dienst begonnen hat, haben die Leute, für die sein Auftrag eigentlich bestimmt war, ihm die größte Verachtung entgegengebracht. Die Juden, die Israeliten haben ihn abgelehnt. Bis zu dem Punkt, dass sie ihn sogar als besessen bezeichnet haben. Als Belzebul, den Fürst des Satans oder den Fürst der Dämonen. Die Ablehnung reichte so weit. Bis zu seinem Tod am Kreuz wurde er verachtet. Und selbst der Mitgekreuzigte spottete über Jesus und verachtete ihn. Jesus kennt inneren Schmerz. Er weiß, was es bedeutet, innerlich zu leiden und Schmerz zu haben. Er versteht deinen Schmerz. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Er kennt Schmerzen und er kennt Verlust. Noch einmal, ich habe hier schon betont, es heißt hier, den Vers vorher, der Sohn Marias. Wisst ihr, dass es in der damaligen Zeit sehr unüblich war, einen Sohn nach der Mutter zu nennen? Gerade zu dieser Zeit wurden auf jeden Fall, gerade auch aus der Seite Israels, die Männer hervorgehoben. Der Sohn Josefs müsste er doch heißen, oder? Und das Interessante ist, dass in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas er tatsächlich als der Sohn Josefs bezeichnet wird. Und hier in Johannes heißt er auf einmal, nur in Johannes. Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall heißt es in einem Evangelium der Sohn Josefs. Und im Johannesevangelium lesen wir, als er am Kreuz hing, wandte er sich an seine Mutter, wandte er sich an seinen Jünger Johannes und sagte zu seiner Mutter, das ist nun dein Sohn. Und zu Johannes sagte er, das ist nun deine Mutter. Und Theologen sind sich einig, dass die ersten drei Evangelien die gesamte Dienstzeit Jesu beleuchten, während das Johannesevangelium, das als letztes geschrieben wurde, nachdem alle Evangelisten schon tot waren, vor allem sein letztes drittes Dienstjahr erwähnt. Und in diesem dritten Dienstjahr, das war in dem dritten Dienstjahr, dass er dann eben nicht mehr der Sohn Josefs ist, sondern der Sohn Marias. Und da ist was zwischengefallen. Er hat seinen Vater verloren. Wir wissen nicht, wie er gestorben ist. Man kann sich auch die Frage stellen, wenn er doch Gott war, warum hat er nicht auferstehen lassen? Aber ich glaube, es hat alle seinen Sinn gehabt. Josef war noch nicht alt und Jesus sollte sich wahrscheinlich auch mit dem Schmerz des Verlustes identifizieren. Er weiß, was es bedeutet, nahestehende Menschen zu verlieren. Und deswegen noch einmal die Betonung. Hier habe ich vielleicht gerade ein paar Details durcheinander gebracht. Schaut gerne noch einmal rein und führe das einfach noch mal vor Augen. Eins ist deutlich, Jesus kennt enormen, tiefen Schmerz und er versteht dich. Ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Jesus kennt emotionalen Schmerz, Jesus kennt physischen Schmerz. Und da heißt es auch in Jesaja 53, Vers 5, er wurde blutig geschlagen. Also hier sehen wir den körperlichen Schmerz, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft. Wisst ihr, die Art und Weise, wie Jesus damals ausgepeitscht wurde? Die Römer hatten an ihrer Peitsche mehrere Riemen und an diesen Riemen waren Glasscherben drauf, da waren Knochen drauf. Und als die Peitsche wirklich dann auch mit Schwung auf Jesus kam, da ist wortwörtlich seine Haut aufgesprengt, zerrissen worden. Die Dornenkrone, die Jesus bekommen hatte, die war richtig fest drauf. Während dieser Folter ist sie nicht einfach so runtergefallen, sondern es floss Blut. Was für Schmerzen das waren. Und wisst ihr, als er am Kreuz hing, eine Kreuzigung ist ein langsamer, demütiger und schmerzvoller Tod und es ist ein Erstickungstod. Und zwar liegt die ganze Kraft in den Händen durch die Nägel getragen oder von den Nägeln getragen und die Brusthöhle wird nach oben geschoben. Nach oben und nach außen geschoben, sodass die Gekreuzigten einen langsamen Erstickungstod sterben. Deswegen wurden immer wieder auch die Beine herausgeschlagen, einfach damit sie schneller sterben, weil es eine pure Folter war. Und damit die Gekreuzigten länger atmen können, mussten sie sich immer wieder mit ihren Füßen nach oben stützen, um einfach die Kraft von den Händen auf die Füße zu verlagern. Jesus wurde wortwörtlich zu Tode gefoltert. Er wurde zu Tode gefoltert. Wenn wir schauen, was in den ganzen Kriegsgebieten passiert, Russland, Ukraine, Israel, Palästina, auch die Geschichten, die uns da erreicht haben von den Folterungen, das Herzbewegen, es ist zerreißend. Aber wisst ihr, Jesus kann sich mit uns Menschen identifizieren. Er versteht unser Schmerz, er versteht zwischenmenschliche Beziehungen, er versteht die Arbeitswelt, er versteht das ganz normale menschliche Leben. Mit dem einzigen Unterschied, dass er nie gesündigt hat und dass er gleichzeitig den Tod bezwungen hat. Halleluja. Heute hast du vielleicht viel darüber gehört, dass Jesus sich identifizieren kann. Und vielleicht tröstet es den einen oder anderen. Aber vielleicht stellst du dir auch die Frage und sagst, ja toll, was nun? Jesus versteht mich, was nun? Wo hilft es mir denn weiter? Wisst ihr, Jesus hat auch am Kreuz geschrien, Vater, warum? Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Und vielleicht hast du auch dieses Warum in deinem Herzen. Warum ich? Warum dieses Leiden? Warum in der Familie diese Zustände? Warum auf der Arbeit diese Zustände? Warum dieses tief emotionale, körperliche, physische? Warum? Jesus wird uns nicht auf jedes Warum eine Antwort geben. Aber wenn wir seiner Menschlichkeit vertrauen, werden wir seine Göttlichkeit erfahren. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Jesus, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und heute darfst du dich ganz neu seiner Menschlichkeit anvertrauen. Und wenn du dich ganz neu seiner Menschlichkeit anvertraust, im Wissen, dass er dich versteht, sich mit dir identifiziert, wirst du ganz neu in all diesen Bereichen, in denen dir es noch schwerfällt, ihm zu vertrauen, seine Göttlichkeit erfahren. Jesu Göttlichkeit und Menschlichkeit sind untrennbar. Und solange du mit Jesus unterwegs bist, wirst auch du in deiner Menschlichkeit seine Göttlichkeit immer wieder erfahren. Zu 100%. Lass uns gemeinsam jetzt einfach die Augen schließen und vor Gott kommen. Ich möchte noch gemeinsam beten. Und wenn du einen Punkt hast, der dich heute besonders angesprochen hast und Gebet haben möchtest, während jetzt alle die Augen geschlossen haben, dann heb doch ganz kurz deine Hand, damit ich von vorne hier für dich beten darf. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Gibt es noch einige Leute, die sagen, Gott sieht eure Hände? Jesus, wir kommen vor deinen Thron. Wir danken dir, dass du dich herabgesetzt hast, dass du dich hast demütigen lassen und dass du Mensch geworden bist. 100% Mensch, aber auch gleichzeitig 100% Gott. Und dass du ein zuverlässiger, barmherziger Vermittler, Hohepriester bist für uns. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der seine Hand zu dir ausgestreckt hat, dass du ihnen begegnest, dass du deine Göttlichkeit zeigst und dass sie ganz neu deiner Menschlichkeit vertrauen und deine Göttlichkeit erfahren in deinem wunderbaren Namen. Jesus, ob es die Arbeitswelt ist, ob es Beziehungsprobleme sind, ob es persönliche Schmerzen sind, ob emotional oder physisch, wir sprechen deinen Geist und deine Kraft über diese Menschen aus. Wir beten, dass der Himmel sich über sie öffnet und dass du deine Wunder vollbringst und dass die Kraft der Auferstehung, dass die göttliche Kraft jetzt in ihnen am Werk ist, in deinem Namen, Jesus. Und wir sprechen einfach für die ganze Gemeinde aus, dass da Trost, dass da Vertrauen, dass da Frieden und Hoffnung entsteht, überall, wo nichts mehr davon gesehen wird. Und dass deine Göttlichkeit deine Gemeinde hier in Laubheim weiter baut. In deinem wunderbaren Namen. Amen.